Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Ein Gotteswort zur Predigt in Auszügen, wie es uns aufgegeben ist für diesen Sonntag aus dem Johannesevangelium im 5. Kapitel. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir hören dürfen, was du getan hast und tust. Und wir bitten dich jetzt, öffne unsere Ohren und mach unsere Herzen weit für das, was du uns zu sagen hast. Rühre du uns an und hilf uns, indem du zu uns sprichst. Amen. Ihr Lieben, das ist eine schöne Geschichte von diesem Mann, der damals in Jerusalem am Teich Bethesda, wie er geheilt wird. Es ist ein schönes Einzelschicksal eines Menschen. Es ist eine von vielen Geschichten, die uns überliefert wird von dem, was Jesus getan hat. Die Ausleger, die Gelehrten, die Pastoren über viele Jahre und Jahrzehnte, ja wenn nicht gar Jahrhunderte hinweg, haben zu dieser Geschichte gesagt, das ist ein Märchen. Das kann so überhaupt nicht passiert sein. Und sie hatten guten Grund, das zu behaupten, weil niemand kannte einen Teich beim Schaftor in Jerusalem. Und niemand, war er auch noch so alt, konnte sich daran erinnern, dass da jemals so ein Teich gewesen sein sollte, wo dann auch noch irgendwie kranke Menschen kamen, um dort Heilungsbäder zu nehmen. Und da sagten sich die klugen gelehrten Leute, also so ein Teich hat es nie gegeben. Da hat sich Johannes wohl was Schönes ausgedacht. Das wird also alles nur übertragen gemeint sein, so wie vieles in der Bibel. Und sie haben das ausgelegt und gedeutet und die Einzelheiten so ausgelegt, haben aber gesagt, historisch ist das alles nicht passiert. Das konnten sie behaupten, noch bis vor etwa 80, 90 Jahren. So lange oder so kurz erst sieht es anders aus. Da hat man nämlich tatsächlich diesen Teich, besser gesagt 2 Becken sogar, ausgegraben in Jerusalem am Schaftor. Es gab die Anlage also doch. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht aus dem Internet, aus einem Modell, das gibt es in Jerusalem, wenn ihr mal hinkommt, im Holy Land Hotel. Ein Hotel, wo im Garten ein großes Modell ist. Vielleicht stellt ihr euch mal vor, so in etwa die Bankreihen hier in der Kirche, auf dem Boden. Man muss drum herum gehen. Und man kann sich alles angucken, den Tempel und die Burg Antonia und eben auch diesen Teich Bethesda, diese Anlage. Und wenn du vielleicht nächstes Jahr mal nach Jerusalem fährst und solltest ins Holy Land Hotel gehen und gehst um dieses Modell herum und machst Fotos und kommst 2 Jahre später nochmal hin, dann stellst du fest, das sieht ja wieder ganz anders aus, das Modell. Denn dieses Modell wird jährlich immer wieder verändert, je nach den Ausgrabungen, die man neu in Jerusalem gemacht hat. So dass es ergänzt wird, da wo gerade gegraben wird, wenn man ein Haus findet oder die Fundamente davon, wird es in das Modell integriert, so dass man immer besser einen Eindruck davon haben kann, wie Jerusalem zur Zeit Jesu damals aussah. Es gab also auch diesen Teich Bethesda. Die Gelehrten haben sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte geirrt, wenn sie behauptet haben, das ist so nicht passiert. Es ist doch passiert. Freilich hatten sie recht damit, dass alles das, was uns in der Bibel überliefert wird, immer auch eine Bedeutung hat über das Geschehen damals hinaus. Und so können auch wir etwas davon mitnehmen, auch wenn wir heute nicht in Jerusalem sind, wenn wir nicht zur Zeit Jesu leben, wenn wir nicht in diesen Hallen sind. Wir können an diesem Bericht aus Johannes 5 sehen, woran es auch uns heute immer noch fehlt in dieser Welt und in unserer Zeit. Wir können zweitens sehen, was auch wir heute immer noch brauchen in dieser Welt und in unserer Zeit. Und wir können mitnehmen, was am Ende wirklich wichtig bleibt. Wir können an dieser Geschichte zuallererst sehen, woran es auch uns heute immer noch fehlt. Da war also dieser Doppelteich mit den zwei Becken. Das Foto, das darfst du nachher mitnehmen, das brauchst du nicht am Eingang wieder abgeben. Das legst du dir einfach bei Johannes 5 in deine Bibel. Dann wirst du daran erinnert, dass das wahr war. Da ist dieser Teich gewesen mit den zwei Becken. Und die Becken wurden, nach dem, was man heute weiß, in der Regenzeit von Wasser geflutet, sodass das darin stehen konnte. Aber diese beiden Becken wurden auch noch von einer unterirdischen Quelle gespeist. Und diese Quelle hatte die Eigenart, dass sie von Zeit zu Zeit Wasser in den Teich schoss. Und dann blubberte es sozusagen. Und das Wasser bewegte sich. Und diese Wasserbewegung hatte heilende Kräfte. Das haben wir heute ja auch noch, dass Leute irgendwo hingehen und Bäderkuren machen. Ja? So damals auch in Jerusalem. Und die Menschen, die sahen diese heilenden Kräfte im Wasser ganz selbstverständlich als ein Geschenk Gottes. Und sie stellten sich das quasi so vor, als würde Gott von Zeit zu Zeit mal einen Engel aus dem Himmel zum Baden in diese beiden Teiche schicken. Und wenn dieser Engel dann da kräftig planschte, so dachten die Menschen, dann kam das Wasser in Bewegung. Und dann war es Zeit, schnell reinzugehen. Denn wer da drin war, dem wurde geholfen. Der wurde geheilt. Und so war das nicht von ungefähr, dass man diese Hallen brauchte, denn die Menschen, die Hilfe suchten, die suchten diesen Ort auf. Das verbreitete sich wie ein Lauffeuer weiter. Und dann kamen Kranke mit unterschiedlichsten Krankheiten und Blinde und Lahme und ausgezerrte, ausgemergelte Menschen, so berichtet es Johannes, und er ergänzt das kleine Wörtchen viele. Es waren nicht nur wenige, es waren viele, die kamen und ihre Hoffnung auf diesen Teich Bethesda setzten. Und dann lagen sie da und saßen da in den Hallen um die Becken. Na, warum mit den Hallen? Um bei ihrem Warten auf die Bewegung im Wasser einigermaßen vor Sonne, Wind und Regen und Schnee und allen anderen Unwirtlichkeiten des Wetters geschützt zu sein. Menschenmassen um die beiden Teiche, Elend ohne Ende. Und wenn wir uns das einmal vorstellen, wie es da ausgesehen haben mag und wie das gerochen haben mag und was da für ein Gestöhne geherrscht haben mag, dann kommen wir schnell dazu, dass wir sagen können, was ist das für ein Abbild für den Zustand der Welt bis zum heutigen Tage, im Kleinen, was wir im Großen immer noch sehen. Elend ohne Ende. Wenn wir nur bereit sind, unsere Augen aufzumachen und hinzugucken. Wenn wir nur bereit sind, nicht dran vorbeizugehen. Da gibt es immer noch unzählige Kranke mit den unterschiedlichsten Krankheiten. Blinde, Lahme, Ausgezehrte und Ausgemergelte Und die sind nicht nur in den Kriegs- und Krisengebieten unserer Zeit, so dass man die Bilder kaum noch anschauen kann. Die sind nicht nur in den heutigen armen Häusern der Welt, so dass es nicht zum Aushalten ist. Die sind auch vor unserer Haustür. Die sitzen in den Fußgängerzonen oder bei den Einkaufswagen am Supermarkt auf der Erde. Die überfluten unsere Dörfer und unsere Städte. Die haben wir in unserem engsten Umfeld, auch in unseren Familien. Nicht wenige, sondern viele. Viele, die auf Hilfe warten, die hoffen auf eine heilvolle Wende, die sich an jeden noch so kleinen Strohhalm klammern, so wie die, die damals da zu diesem Teich gelaufen sind. Aber woran fehlt es uns? Ich finde, es ist erschütternd, in Johannes 5 die Antwort aus dem Mund des 38 Jahre lang Kranken zu hören. Die Antwort, die bis heute auf so traurige Weise weiter gilt und Bestand hat. Was sagt der Mann, als Jesus ihn anspricht? Er sagt: Herr, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen, der mich zum Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Die Hilfe, die steht mir vor Augen, die ist für mich zum Greifen nah. Und ich glaube auch, dass Gott sie mir geschickt hat. Aber ich habe keinen Menschen, der sich meiner annimmt. Es braucht oft überhaupt nicht viel. Es braucht keine großen weltbewegenden Reden. Es braucht auch keine absolut tollen und weltbewegenden Ideen. Es braucht oft genug nur ein wenig Kraft und Mut, die Augen aufzumachen und hinzugucken, die Ohren aufzumachen und hinzuhören. Es braucht oft nur ein wenig Kraft und Mut und Füße, die sich dann von dem, was wir sehen und was wir hören, bewegen lassen und auf diejenigen hingehen, zu denjenigen hingehen, die Hilfe brauchen. Und es braucht Hände, die zupacken, und gute Worte, die gesagt werden. So ein bisschen wie bei dem anderen Gelähmten, von dem wir im Evangelium gehört haben. Der hatte immerhin vier Freunde. Vier Freunde, die konnten ihn nicht heilen. Ne. Aber die waren für ihn da. Und die haben gesagt: Weißt du was? Wir schleppen dich jetzt zum Arzt der Ärzte. Und wir lassen uns von keinem Hindernis aufhalten. Das können wir für dich tun. Und das machen wir. Wir bringen dich zu Jesus. Es ist gar nicht so viel nötig. Und es fehlt uns doch bis heute viel zu oft an diesem Wenigsten. Wir haben so viele Aufgaben, die wir zu erledigen haben, wo wir denken, nee, wir können uns nicht auch noch um unseren Nachbarn kümmern. Da befällt uns eine bleiernde Müdigkeit, die uns im Griff hat. Da haben wir tausendfach geübt, wegzugucken, es gar nicht zu sehen, uns wegzuducken, wenn irgendjemand fragt, könnte jemand helfen? Da sind wir viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt und mit dem Tanz und die goldenen Kälber unserer Zeit. Und immer wieder steht dann am Ende oft genug der Schrei. Und vielleicht haben wir auch ihn selbst schon zu Hause in unserer Kammer, in unserem Zimmer auf dem Herzen gehabt oder haben ihn in einer stillen Stunde rausgelassen. Diesen Schrei: Herr, ich habe keinen Menschen. Ich bräuchte ihn so sehr, aber es fehlt mir. Wir können an dieser Geschichte von damals sehen als erstes, woran es auch uns bis heute fehlt. Und uns wird dann breit dargestellt, was wir bis heute brauchen. Wir brauchen alle den einen, der all das Elend, auch unser eigenes Elend, sieht. Wir brauchen einen, der vernimmt mit dem Ohren und mit dem Herzen, wie es uns geht. Wir brauchen einen, der wirklich hinhört und Anteil nimmt. Einen, der uns findet in unserer Not, der uns nicht übersieht, der nicht wegschaut und der nicht weitergeht, sondern der stehen bleibt und der sich uns zuwendet. Wir brauchen einen, der mit uns redet, der uns Mut zuspricht, der uns tröstet. Wir brauchen auch einen, der unser ein Machtwort spricht, dass sich die Lage wirklich verändert. Wir brauchen bis heute den einen, den Johannes uns hier kräftig in die Mitte stellt und von dem all das, was ich eben aufgezählt habe, hier in Johannes 5 gesagt ist. Als Jesus ihn liegen sah, diesen Mann, und als er vernahm mit den Ohren und mit dem Herzen, dass er schon so lange krank war, geht er hin und spricht zu ihm. Und Jesus spricht am Ende zu ihm: Steh auf und nimm dein Bett und geh hin. Und das geschieht. Und danach fand Jesus ihn nochmal, den Mann, im Tempel. Er hat ihn gesucht und er fand ihn. Und er sprach zu ihm ein zweites Mal. Der Mann damals in Bethesda, er brauchte diesen Menschen, in dem zugleich Gott selbst zu ihm kam. Und die ganze Welt braucht bis zur Stunde diesen einen, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und auch wir brauchen ihn. Immer wieder, dass er für uns das Blatt ein ums andere Mal wendet und uns aufhilft und uns immer wieder Beine macht. Wenn ein Mensch diesem Retter und Helfer begegnet, dann bleibt er niemals so, wie er ist. Kann sein, dass nicht alle Krankheit dann weg ist, wenn wir diesem Retter begegnet sind. Kann sein, dass nicht alle Not weg ist, sondern er uns tragen hilft. Aber niemand, der ihm begegnet, niemand, der Jesus begegnet, bleibt so, wie er ist, sondern der Sohn Gottes verändert auch uns. Er spricht sein Wort in unser Leben, sein wirkmächtiges Wort. Wir haben es schon erfahren dürfen. Er sagt, dir sind deine Sünden vergeben und dann sind sie weg. Dann werden wir heil, dann werden wir rein. Und sein starkes Wort trägt die Kraft in sich, Krankheit und andere Dämonen zu bannen, dass sie keine Macht über uns haben, sie in die Flucht zu schlagen. Sein Wort schenkt neuen Mut, sein Wort tröstet und es bringt Licht in unsere Dunkelheit. Licht, das wir dann auch weitertragen können, hin zu anderen. In der Vollmacht dessen, der uns findet, der uns sieht, der uns wahrnimmt, der uns hilft und der auch uns sendet und sagt, nun steh mal auf, nimm deine 7 Sachen und geh, geh. Die Welt und wir alle, wir brauchen Jesus, den Sohn Gottes, weil er unserem Mangel aufhilft und all dem, woran es uns fehlt und weil er uns frei macht, frei, immer wieder auch hinzugehen und anderen, die in Not sind, Mitmensch zu sein, Bruder zu sein, Schwester zu sein, in Jesu Namen. Um dazu Kraft zu bekommen, ist es so gut, in der Nähe Jesu zu sein, damit er sie uns schenken kann. Um dazu Mut zu bekommen, ist es so gut, in der Gegenwart Gottes zu sein, weil er uns den Mut geben kann. Ist es nicht was Wunderbares, dass es dazu auch Bethesda in unserer Zeit gibt, und zwar nicht nur einmal, sondern reichlich? Bethesda nicht nur an Einrichtungen, die sagen, wir sind diakonisch tätig, wir schreiben mal draußen dran, Haus Bethesda. Nein, nein, nein. Es gibt sie hundertfach, es gibt sie tausendfach, die Häuser Bethesda in dieser Zeit und du sitzt gerade in einem. Jede Kirche ist ein Haus Bethesda für uns. Weil Bethesda heißt aus dem Hebräischen übersetzt nichts anderes als Haus der Gnade. Haus der Gnade Gottes. Haus, wo wir Gott erfahren dürfen, dass er uns wohltut und uns hilft. Ist es nicht schön, dass wir so viele dieser Häuser in unserem Land haben? Kirchengebäude, die dazu dienen sollen, dass Ströme heilenden, lebendigen Wassers von hier aus in diese wüste Welt fließen. Dadurch, dass wir zusammenkommen und seien wir auch noch so wenige, dadurch, dass wir uns um unseren Herrn versammeln und er uns beschenkt und dass wir dann von ihm her ausströmen, um Oasen zu bauen in dieser Welt. Oasen, wo gesehen wird. Oasen, wo wahrgenommen wird, wo zugehört wird, wo zugesprochen wird, wo zugefasst und mitgetragen wird. Und glaub mal, das muss nicht ein riesiges Projekt sein. Da müssen wir nicht jahrelang für planen. Manchmal ist es nur, dass du mal bei deinem Nachbarn klingelst, den du schon 6 Wochen nicht mehr gesehen hast und wo du dich eigentlich wunderst, was der macht, warum der nicht mehr rauskommt aus seinem Haus und du klingelst und mal fragst, wie geht's ihm? Alles in Ordnung? Uns fehlen Menschen und Hilfe. Wir brauchen die Hilfe Gottes, um uns gegenseitig zu Helfern zu werden. Wir haben noch ein drittes, was wir hier mitnehmen können. Das, was am Ende wirklich wichtig ist, damit das auch geschieht, damit uns geholfen wird und wir Helfer sein können. Wir können das erleben an der zweiten Begegnung Jesu mit diesem Mann. Der Mann wird gesund. Jesus tut ein Zeichen an ihm. Er erbarmt sich. Aber damit macht Jesus nicht einfach einen Haken hinter denen und sagt, okay, wieder ein weiter Geheilter auf meiner Liste. Schön, wo ist der Nächste? Sondern der Mann bleibt ihm wichtig. Und wenn hier steht bei Johannes, er fand ihn im Tempel, dann heißt es ja, er suchte ihn. Der hat nach ihm nochmal Ausschau gehalten, nach dem vom Teich Bethesda. Und Jesus findet ihn im Tempel und er spricht ihn ein zweites Mal an. Und er gibt ihm ein Wort mit auf seinen Lebensweg. Er sagt 2 Dinge. Er sagt als erstes, siehe, du bist gesund geworden. Das ist toll. Sagt er, vergiss es nicht. Du bist gesund geworden, das ist das Wunder in deinem Leben, jeden Tag neu. Freu dich dran. Sing Halleluja. Mach Jubelsprünge. Und dann fügt er etwas an und sagt, sündige nicht mehr. Dass dir nicht was Schlimmeres widerfahre als die Situation, aus der du gekommen bist. Denken viele Leute, es ist ein schwieriges Wort. Warum sagt er das jetzt? Ist das so, ist Jesus so eine Spaßbremse? Der jetzt irgendwie dem mal nochmal sagen will, ja, aber pass aber jetzt mal auch auf. Wenn du jetzt was Schlimmes tust, dann wird das schlimmer mit dir, als das die 38 Jahre jetzt schon war. Nein, das will er gar nicht sagen damit. Er droht ihm auch nicht. Er ist kein Freudendämpfer. Sondern Jesus spricht diesem Mann, dem so sehr geholfen wurde, ins Gewissen. Und wenn du nochmal die Epistel von heute nachliest zu Hause, dann merkst du, dass Gott das auf vielfältige Weise mit uns immer wieder tut. Dass er sagt, hallo, euch wurde geholfen. Hallo, ihr seid zu mir gekommen. Ihr seid Reben am Weinstock Jesus Christus. Hallo, ihr seid meine Kinder. Ich mache euch heil und rein. Ich helfe euch. Jetzt vergesst das nicht und schlagt euch nicht wieder auf den Weg der Gottlosen. Sondern lebt in diesem geschenkten Licht. Bleibt auf diesem Weg. Jesus ist das wichtig bei dem Mann damals, denn wenn er den Weg mit Gott wieder verlassen hätte, dann wäre er gesund in die ewige Verdammnis getanzt. Jesus ist das wichtig, damit wir mit Gott auf dem Weg bleiben, dass wir bei ihm bleiben, nicht vergessen, was er uns Großes getan hat, aber dann in seiner Kraft, an seiner Seite auch weiterziehen. Jesus sagt uns so hier am Ende, was wirklich wichtig ist. Wir haben also eine volle Geschichte, wir haben eine wahre Geschichte, wir haben eine große Geschichte, die uns daran erinnert, was uns heute immer noch fehlt, die uns daran erinnert, was wir brauchen und wo wir die Hilfe bekommen und was wirklich wichtig ist. So helfe Gott uns, glücklich zu sein über das, was er uns schenkt, darüber, dass wir zu ihm gehören. Und er helfe uns, an seiner Seite zu bleiben. Denn nur da, wo wir bei ihm sind, ist uns wirklich geholfen und Schlimmeres wird verhindert. Und da, wo wir bei ihm sind und mit ihm weitergehen, da liegt die Kraft in diesem Leben mit Christus, dass das Haus der Gnade, das Bethesda in dieser Welt, mehr und mehr wächst, dass Gottes Hilfe Menschen erreicht, auch durch Christusmenschen, wie du und ich durch Gottes Güte welche geworden sind. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.